Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser. Mit Ute Wegmann und der Schriftstellerin Antje Herden. Sie schreibt Kinderromane und war mit dem Jugendroman Keine halben Sachen nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2020. Dieses Jahr fand die Veranstaltung nicht wie gewohnt auf der Frankfurter Buchmesse im großen Saal Europa vor einem internationalen Publikum statt, sondern ohne Publikum im Gripstheater in Berlin als Stream. Antje Herden, wie schmerzhaft war diese abgespeckte Form, wenn man zum ersten Mal nominiert ist?
Das ist natürlich ein extremes Drama. Ich muss es ganz klar so sagen, weil diese Feierlichkeit normalerweise ja ein Oscar-Moment in jedem Leben eines Schriftstellers oder eines Jugend- oder Kinderbuchschriftstellers ist. Ich habe mich da sehr drauf gefreut. Ich hatte genau 2 oder 3 Wochen Zeit, mich zu freuen, dass so etwas stattfinden könnte. Und dann war klar, dass wir Corona haben. Und dann wusste ich, das wird nicht so stattfinden. Und das war seitdem sehr traurig. Ja.
Sprechen wir ein bisschen über Sie. Kommen wir zu Ihrer Biografie. Sie waren 12 Jahre alt, als Ihre Familie mit einem Ausreiseantrag aus der DDR in den Westen kam, aus Magdeburg nach Darmstadt. Wurde Darmstadt für eine 12-Jährige, ist ja schon annähernd Pubertät, schnell neue Heimat?
Das fiel mir super schwer, aber nicht nur, weil ich eine 12-Jährige war, sondern weil ich, glaube ich, auch ein Typ Mensch bin, der nicht so schnell Anschluss findet. Und das System in der DDR ja so war, dass man immer engagiert war in irgendwelchen Vereinen, Pioniergruppen oder Sportgruppen, dass man das gar nicht selber lernen konnte oder selber lernen musste. Und jetzt war ich plötzlich allein auf mich gestellt, musste alleine Freunde finden. Und das fiel mir wahnsinnig schwer.
Sind Sie dann in einen Verein gegangen?
Nee. Habe ich nicht gemacht, habe ich mich nicht getraut, schlicht nicht getraut. Ich bin in die Schule gegangen und habe versucht, darüber Freundschaften zu finden. Es hat eine Weile gedauert, also es war lange Thema, ja.
Wenn man so ein bisschen recherchiert über Sie, was Sie gemacht haben früher, dann liest man, dass Sie Fotomodell waren und nach dem Abitur um die Welt reisten. Was ist das Wichtigste, das aus dieser Zeit geblieben ist?
Auf alle Fälle das Welt gesehen zu haben oder zumindest einen Teil der Welt gesehen zu haben. Dazu muss man wissen, dass ich ja nicht als Topmodel mega reich und in den größten und tollsten Orten abgestiegen bin, sondern tatsächlich mit Rucksack so günstig wie möglich in irgendwelchen kleinen, schmutzigen, auch echt versifften Model-WGs gehaust habe, sodass ich wirklich die Welt ja aus einer relativ ärmlichen Perspektive kennenlernte, aber auch einer aufregenden. Und das war für mich ganz wichtig, weil ich schon immer gerne reise. Meine Eltern sind trotz der DDR-Situation gerne gereist. Man kann sich das fast nicht vorstellen, aber es gab ja immerhin 5 Länder, in die wir durften. Ich glaube, die kannten sie wie ihre Westentasche. Und wir waren dadurch immer unterwegs und dieser Reiseaspekt war super wichtig. Menschen kennenzulernen war total schön. Das ist das, was geblieben ist. Glamour und Geld und so weiter war überhaupt nicht wichtig.
Welches Land ist Ihnen denn am intensivsten in Erinnerung?
Ich bin lange in Kapstadt gewesen, in Südafrika. Damals war dort noch Apartheid. Das war natürlich sehr beeindruckend, sehr, sehr negativ beeindruckend auch, weil das eine Form war, wie man mit Menschen umgeht, die ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte, aber trotzdem mit diesen Menschen ja kommuniziert habe. Also die waren ja trotzdem auch nette Menschen. Also das war für mich ganz irre, diese Diskrepanz auszuhalten. Und das Land ist super schön, also auf alle Fälle. Und sehr schön fand ich auch Barcelona, da war ich sehr lange, ein Dreivierteljahr. Also da würde ich sagen, ich habe da richtig gewohnt. Und dann ist es eben nochmal anders, dann hat man seinen Bäcker und dann hat man einfach seine Orte. Und dann ist man irgendwie so ein bisschen angekommen und das fühlte sich richtig schön an, ja.
Bevor Sie zum Schreiben oder eigentlich müsste man ja sagen zum Poetry Slam kamen, haben Sie Architektur studiert. Was war denn ausschlaggebend, sich dem Schreiben zuzuwenden?
Also ich wusste, ich kann schreiben. Das kriegt man ja irgendwann mit. In der Schule muss man dann den Aufsatz vorlesen oder man hat eben immer die 1. Also das wusste ich schon. Ich hatte aber gar keine Ambition zu schreiben. Schreiben war mein Rettungsanker. Ich habe mir immer überlegt, wenn alles nicht klappt, dann schreibe ich und werde armer Schriftsteller. Nein, ich dachte, das ist dann so ein Ausweg aus einer ausweglosen Situation vielleicht. Und darum habe ich auch nie angefangen, weil dann hätte ich ja nichts mehr gehabt, mit dem ich mich hätte retten können. Angefangen habe ich eigentlich aus einem Zufall heraus, weil ich gebeten wurde, auf einem Slam aufzutreten und quasi dort zufällig dann auch einen Text vorgetragen habe, der gut funktioniert hat. Und dann war es dann habe ich mich in einen Schriftsteller verliebt und dann war es einfach eine Option zu schreiben.
Der Punkautor Jan Off war ihr literarischer Vater, kann man lesen. Aber sie gingen ja den Weg zum Kinderbuch. Was hat er Ihnen denn vermittelt, was auch fürs Kinderbuch durchaus Gültigkeit hat?
Wow, das ist eine gute Frage, über die ich so noch gar nicht nachgedacht habe. Ich glaube, das grundsätzlich Schöne daran war, mit ihm zusammen zu sein oder auch mit ihm zusammen zu arbeiten, war die Möglichkeit zu sehen, dass das geht. Also diese Chance zu begreifen, dass man in dem künstlerischen oder kulturellen Bereich auch sein Geld verdienen kann und dass man nicht ein wissenschaftliches Studium ablegen muss, um dann irgendwie eine berufliche Laufbahn ergreifen zu können. Das war ganz wichtig, dieses Mutmachen, dieses das gibt es, das trau dich, mach es. Das werde ich ihm auf alle Fälle auch ewig in Dankbarkeit halten. Wir haben ja damals einen Roman zusammengeschrieben und danach habe ich erstmal Kurzgeschichten für Erwachsene geschrieben. Das Kinderbuch kam, da gab es ihn in meinem Leben schon nicht mehr.
Und wie kamen Sie dann zum Kinderbuch?
Zum Kinderbuch kam ich aus Trotz. Mein lieber Herr Papa fand das mit der ganzen Schriftstellerei nicht so prickelnd und wollte mich davon abbringen. Gleichzeitig erzählte er aber von einem Nachbarn, Dieter, der auch schrieb angeblich, ich habe Dieter nie kennengelernt, während er also immer sagte, Anti, jetzt mach mal bitte was Gescheites, erzählte er gleichzeitig immer, was Tolles Dieter gerade wieder macht. Und irgendwann erzählte er, Dieter würde bei einem Schreibwettbewerb für Kinderbücher mitmachen. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt langt's, jetzt mache ich genau das, was Dieter auch macht. Und dann habe ich bei diesem Schreibwettbewerb mitgemacht und so kam dann, dass ich dann das erste Kinderbuch schrieb und dachte, hoch, das macht ja Spaß.
Haben Sie den gewonnen, den
Wettbewerb? Nein, der wurde damals zurückgezogen. Also das Manuskript war dann aber beim Verlag und ich lernte dann Sophie Hertling kennen, die war damals Lektorin bei Oetinger und die hat mich dann betreut und hat dann gesagt, komm, das Buch, das machen wir.
Letzten Donnerstag habe ich die Welt gerettet, wir Buddenbergs, keine halben Sachen, Parole TT. Das ist nur eine kleine Auswahl von Titeln, die Sie geschrieben haben. Zwei Jugendromane, mehrere Kinderbücher, immer in realistischen Settings. Das realistische Kinderbuch habe es schwer, heißt es zuweilen aus den Verlagen. Warum schreiben Sie realistische Geschichten? Was ist Ihnen daran wichtig?
Also die ersten Kinderbücher, die Weltretterreihe um letzten Donnerstag, gelangt ja von der realistischen Seite in doch auch eine relativ fantasievolle Welt. Aber es ist trotzdem immer der Ausgang des Realismus. Mir ist es wichtig, dass ich die Kinder dort abhole, wo sie sind. Ich finde es natürlich auch total schön zu sagen, es gibt diese Fantasy-Welt und wir träumen uns dahin und erleben dort große Abenteuer. Aber mir gefällt es sehr gut, den Kids zu sagen, da ist deine Welt und egal wie diese Welt ist, du kannst auf alle Fälle auch ein tolles Abenteuer erleben, auch egal wer du bist, wer über dich lacht oder wie komisch dich manche finden, du bist auf alle Fälle ein Weltretter in irgendeiner Form und das war mir immer ganz, ganz dolle wichtig, dass die Kinder sich wiedererkennen und dass sie nicht denken müssen, ich muss erst in eine Fantasy-Welt geraten, um ein Held sein zu dürfen, sondern dass sie morgens aufwachen können und ein Held sein können. Und bei den Jugendbüchern auch, oder zumindest bei keine halben Sachen, das ist ja brutal real, kann man sagen, holt aber die Jugendlichen genau dort ab, wo sie sind. Und ich finde es schön, wenn ich gelesen werde, und zwar von der Zielgruppe.
Ein wenig aus der Reihe fällt der Jugendroman Keine halben Sachen. Es ist eine sehr gut erzählte, ja, man kann fast sagen Novelle, also ist ein kurzer Roman über eine pubertäre Verirrung im Rausch der Drogen. Der Ich-Erzähler, ein sympathischer Typ, der mit seiner Mutter alleine lebt, beginnt mit Gras und Alkohol, steigert seinen Konsum über LSD zu Ecstasy. Es kommt eine erste Liebe, ein erster Sex hinzu, aber vor allem eine Auseinandersetzung mit jemandem. Anfangs denkt man, es sei ein Freund, mit dem er in Dialog tritt. Ist dieses Du zu Beginn vielleicht sogar ein wenig Verführer, Mitreißender, so wird er zunehmend zum Warnenden, zur Personifizierung des schlechten Gewissens oder der anerzogenen gelernten Muster, wie auch immer man das sehen möchte. Die Mutter, beschäftigt mit der Erkrankung der besten Freundin, erkennt den langsamen, aber allmählichen Absturz des 15-Jährigen zu spät. Es kommt zu einem dramatischen Showdown. Wie kam sie, Antje Herden, so nah an diese doch offenbar auch schizophrene Gedankenwelt eines emotional so stark hin- und hergerissenen Pubertierenden?
Ja, diese Geschichte darf ich jetzt erzählen seit September. Es ist also eine sehr persönlich und privat inspirierte Geschichte. Es ist die Geschichte meines Sohnes, die sich aufhängt an einer Geschichte, die ich mir ausgedacht habe. Ich möchte jetzt das Ende nicht verraten, weil das ein schöner Effekt ist. Also das ist ausgedacht. Aber die einzelnen Erlebnisse und auch die Situation an sich, dass sich ein 15-Jähriger in den Drogen verliert, das ist leider nicht ausgedacht. Und ich habe quasi 3 Jahre, nachdem diese Dinge passiert sind, diese Sachen aufgeschrieben. Mein Sohn hat mitgelesen, korrigiert, Dinge rausgeschmissen, von denen ich nicht erzählen sollte. Hat dann 1 Jahr lang noch nicht den Abstand gehabt, zuzugeben, dass es seine Geschichte ist, obwohl alle Belegexemplare längst im Freundeskreis verteilt waren, weil die natürlich alle auch vorkommen. Aber seit September hat er dann gesagt, es ist okay, dass ich das erzähle, dass es seine Geschichte ist. Er ist dann auch eingeladen worden nach Berlin zum Deutschen Theater. Die haben eine szenische Lesung aus dem Buch gegeben und hat den Kids dort auch Fragen beantwortet. Und seitdem ist es so offiziell, dass ich es jetzt auch hier im Radio erzählen darf.
Sie haben jetzt gesagt, er hat mitgelesen. Hatten Sie auch Sachen geschrieben, wo er gesagt hat, streich das bitte wieder raus?
Ja, es gab Situationen, die sollte ich rausstreichen. Interessanterweise konnte ich nicht nachvollziehen, warum die. Ich hatte eher gedacht, so andere Szenen würden ihm nicht gefallen und die würde er nicht wollen. Aber die fand er dann völlig in Ordnung. Während es Szenen gab, die ich jetzt gar nicht so doll irgendwie fand, wo er sagte, nee, bitte die nicht. Und was er auch noch gemacht hat, er hat auch noch verbessert. Er hat Situationen, die ich nicht ganz verstanden hatte, nochmal neu erzählt, wo mir dann nochmal ganz kribbelig wurde. Und ich dachte, ach du Schande, Gott sei Dank wusste ich das damals nicht. Das gab's und wir sind da sehr ehrlich und offen miteinander umgegangen. Und er kam dann irgendwann und meinte so, sag mal, Mama, habe ich dir eigentlich damals alles erzählt? Und dann habe ich gesagt, nee, als du 15 warst, hast du mir gar nichts erzählt. Aber ich war halt trotzdem bei dir, auch wenn du es nicht gemerkt hast. Und das war irgendwie ein ganz toller, schöner Moment. Das war fast noch mehr als die Nominierungen und die Preise. Dieser Moment war sehr, sehr schön.
Ja. Eine ganz berührende Geschichte. Im Buch selber heißt es, der Neue, also dieses Du, war alles, was der Erzähler selber nicht war. Und der Erzähler sagt, er wollte keine halben Sachen mehr, keine Unsicherheiten, weder vor anderen Jungs, vor allem aber auch nicht vor Mädchen. Und ich denke, wir hören jetzt mal hinein in den Text, aus dem Sie, Antje Herden, einen Auszug lesen werden.
Es kam der Tag, an dem ich nicht mehr nur Zuhörer und Beobachter sein wollte. Ich war neugierig. Nicht im Sinne von interessiert, sondern wortwörtlich, gierig nach Neuem. Ich wollte wissen, was sich hinter dem selbstbewussten Gehabe und dem abwesenden Lächeln der Goa-Jungs verbarg, was sie mit ihren riesigen Pupillen sahen, wie sich Musik anhörte, wenn sie einen zum Tanzen zwang. Ich wünschte mir, dabei und mittendrin zu sein, meine Hemmungen ebenso zu verlieren wie du und sie. An dem Abend schlug ich das Angebot nicht mehr aus. Ehrlich gesagt zitterten mir die Hände vor lauter Schiss, als du das Smartphone mit der pulvrigen Linie und einen abgeschnittenen Strohhalm an mich weitergabst. Beinahe hätte ich alles fallen gelassen. Du lächeltest mich beruhigend an. Einfach hochziehen, kräftig, nicht zögern, rauntest du. Mein Herz klopfte wie verrückt. Mein Magen krampfte sich zusammen. Ich fühlte mich wie vor einer absolut verbotenen Pforte, die ich jede Sekunde aufstoßen würde. Dahinter eine Welt, die mich unglaublich faszinierte, magisch anzog, die mir gleichzeitig aber eine Heidenangst einflößte. Das Speed fuhr mir stechend ins Hirn. Ich presste die Augen zusammen, damit die Tränen wegblieben. Du nahmst mir den Kram aus der Hand. Ich versuchte tief durchzuatmen und ruhig zu bleiben. Trotz des ekelhaft bitteren Geschmacks, der mir langsam den Rachen runterlief. Das ist völlig normal, beruhigtest du mich. Ich glaubte dir und versuchte zu lächeln. Dann wartete ich auf den Kick. Was würde passieren? Ich hielt es kaum aus. Ungeduld, Erwartung, Panik. Irgendwas stimmte nicht mit meinem Unterkiefer. Ich begann, ihn hin und her zu schieben, konnte damit einfach nicht mehr aufhören, obwohl ich es versuchte. Ist normal, da gewöhnst du dich dran, sagtest du. Und dann kickte es. Plötzlich musste ich laut lachen. Ach so, hätte ich beinahe gerufen. Das war es also, das gute Leben, in dem alles stimmte, das ich im Griff hatte, in dem ich wichtig und mein eigener Superheld war, schön, stark, klug, selbstbewusst, in dem keine Idee zu irrwitzig, kein Gedanke zu abwegig war, in dem man immer in Bewegung blieb und sich niemals, niemals fragte, was irgendein anderer über einen dachte. Wir blieben auf der Wiese. Ich quatschte mit allen und jedem, hörte dem lauten Techno zu, tanzte, wie ich es noch nie zuvor getan hatte, nicht einmal heimlich in meinem Zimmer. Ich fragte mich, ob das die Nacht meines Lebens sein könnte. Stunden später dann das Runterkommen. Es war elend. Fühlte sich an, als lüde mir jemand Felsbrocken auf den Rücken, während er mich gleichzeitig vorwärts stieß. Ich musste schleppen und laufen und schleppen und laufen. Dabei wollte ich nichts anderes, als mich irgendwo hinlegen und schlafen. Schlafen, bis der Scheiß vorbei war. Doch da war dieser Typ mit der Peitsche in meinem Kopf, der mich anbrüllte, zum Weiterlaufen zwang und mir noch einen und noch einen Stein auf den Rücken lud. Der Preis waren nicht die 10 Euro pro Tütchen, sondern totale Erschöpfung ohne Hoffnung auf Erholung. Trotzdem änderte sich alles. Wir gönnten uns immer wieder das Pulver. Wein und Kiffen erleichterten das Runterkommen erheblich. Zumindest vergaßen wir, wie schlimm es wirklich war, wie schlecht es einem gehen konnte. Der Kick schien es wert. Eines Morgens saßen wir auf dem Dach des Saturn-Parkhauses, seit 48 Stunden schlaflos. Von hier oben hatte man eine Aussicht über die ganze Stadt. Wir ließen die Beine vom Dachrand baumeln. Der Blick nach vorn erzählte von Freiheit. Der Blick nach unten fuhr mir wie ein noch größeres Versprechen in den Bauch. »Mach jetzt keinen Scheiß«, sagtest du. Ertappt starrte ich dich an. »Guck nicht so. Todessehnsucht ist in unserem Alter völlig normal. Ich habe aber keinen Bock darauf, dich vom Pflaster zu kratzen.« Du klangst beinahe trotzig. Ich fragte nicht weiter. Aber in diesem einen Moment hätte ich tatsächlich springen können, weil es keine Rolle gespielt hätte, weil alles so gut war und ich nichts vermisste. Vielleicht auch, weil ich tief in mir wusste, dass es nicht ewig so weitergehen würde. Etwas anderes konnte ich mir aber nicht mehr vorstellen. Außerdem wäre das so total bescheuert, hörte ich dich sagen. Zumindest einmal in deinem Leben solltest du Sex gehabt haben.
Antje Herden las aus »Keiner halben Sachen«, ein Jugendroman. Die Welt war zu klein und die Fehlbarkeit so sehr spürbar. Eine eindringliche Erzählung eines pubertären Absturzes. Antje Herden, jetzt zum aktuellen Buch, »Parole TT«. Um wen es geht, es ist eine Gruppe sehr vieler, sehr unterschiedlicher Kinder, vierte Klasse. Es geht um eine eigenwillige Dame mit Riesenhandtasche, einen Jungen, der mit seinen Eltern seine Heimat verlassen musste und neu ist im Ort, eine Lehrerin, einen Ladenbesitzer. Das ist ein Teil des Personals. Aber bleiben wir mal beim Titel und bei der Kindergruppe. Da denkt man gleich an Erich Kästners Emil und die Detektive. War Kästners Konstruktion die Inspiration?
Nein, das kann man nicht sagen, aber ich mag lesende Kinder und darum baue ich eigentlich in fast all meine Kinderbücher ein Kind ein, das liest, für das Bücher eine wichtige Rolle spielen. Und als die dann eben in dieses Abenteuer geraten, wo sie die verschwundene Dame suchen müssen, erinnert das eines der Kinder, nämlich Lene, an ein Buch, nämlich an Erich Kästners Emil und die Detektive. Und das lasse ich sie dann so denken. In der Hoffnung, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen wie ein erhobener Zeigefinger wirkt, in der Hoffnung, dass dann irgendein Kind sich fragt, oh, was ist denn das eigentlich? Und dann vielleicht auch dahin greift, dann vielleicht nochmal Emil und die Detektive liest.
Das Buch wird ja auch thematisiert in Ihrem Roman. Am Anfang werden alle vorgestellt mit ihren Eigenheiten. Alles ist Personal erzählt und dann überraschen aber zuweilen große Sätze. Denn ich habe ja gesagt, es ist vierte Klasse. Da gibt es dann Sätze wie Frieden und Sicherheit ist das Wichtigste oder es tut mehr weh, schöne Sachen zu vermissen, die man kennt, als solche, die man noch nicht erlebt hat. Das denkt Lene, nachdem sie mit Stulle so schön gemütlich auf der Wiese gelegen hat. Oder es heißt, wenn sie Fotos mit ihrem Smartphone schoss, da ist von Sarah die Rede, die Instagrammerin werden möchte, rutschten ihr nicht so viele innere Bilder durch den Kopf. Manchmal waren das so viele, dass sie regelrecht erstarrte und sie wollte nicht wie eine Statue in ihrem eigenen Leben stehen. Das sind ja große Sätze für Viertklässler. Ist das von Ihnen absichtlich so gesetzt, weil Sie auch die Kinder ein bisschen fordern, herausfordern wollen?
Also ich glaube gar nicht, dass ich die Kinder damit herausfordere, sondern ich glaube, dass es Kinder gibt, die genau da sind, die diese Sätze verstehen, denen diese Sätze etwas geben. Die anderen lesen darüber, ohne was zu vermissen. Darum funktioniert das, glaube ich, bei den Kindern sehr, sehr gut. Und ich möchte einfach immer jedem was geben. Der eine kleine spannende Geschichte möchte oder eine große spannende Geschichte, hat die. Und der noch ein bisschen was Tieferes finden möchte, findet das auch. Und es ist mir auch immer wichtig, dass Eltern meine Bücher mögen, weil ich ja hoffe, dass die anfangen vorzulesen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn die Eltern die Bücher auch toll finden, lesen sie lieber vor und dann wird mehr vorgelesen und man gerät zusammen mehr in Leseerlebnisse. Es sind verschiedene Ebenen, die ich bewusst einbaue und ich weiß, dass jeder seine Ebene findet.
Es geht ja um viele kleine Verliebtheiten, so beginnt die Geschichte, aber dann plötzlich verschwindet eine der interessantesten Figuren und zwar Madame Tete. Das ist diese Dame mit der großen Handtasche. Und hier wandelt sich die Geschichte zum Kriminalfall. Und spätestens nachdem plötzlich, so viel können wir ja verraten, wobei man ja nicht so viel verraten darf, aber nachdem ihre leere Handtasche aufgetaucht ist, ohne die sie normalerweise nie das Haus verlässt, ahnen die Kinder Schlimmes. Da beginnt das Abenteuer, die Suche, und die ganzen anderen eigenen kleinen Geschichten treten ein bisschen in den Hintergrund. Sie halten ja da viele Bälle in der Luft, viel Personal. Es ist so ein Schnitt durch die Gesellschaft. Es gibt Wohnungslose, Geflüchtete. Es gibt Reiche, Unsympathlinge, Spießer. Also es ist alles dabei. Viele unglücklich Verliebte, anfangs zumindest. Aber zum Beispiel, wenn es um einen Wohnungslosen geht, da gibt es durchaus auch von Seiten der Kinder so kernige Sprüche, wie sie auf diesen Mann blicken. Ist das zentrale Thema dieser Geschichte, Vorurteile zu überwinden oder Toleranz zu entwickeln gegenüber Andersdenkenden?
Das ist mir ganz, ganz wichtig mit diesem Buch. Ich habe das in der Zeit geschrieben, da dachte ich, ich muss jetzt was tun. Also auch ich als Kinderbuchautorin muss etwas tun. Und wenn ich nicht bei den Kindern anfangen kann, wo dann? Ich habe das ganz bewusst sehr politisch gehalten, dieses Buch. Natürlich verbrämt in einer Kriminalgeschichte. Das sollen die Kinder nicht merken, dass das ein politisches Buch ist. Aber es ist ein politisches Buch. Ich finde ja immer, dass Kinder im Prinzip, die kommen ja auf die Welt und sind für die ist ja erstmal alles normal. Was sie erleben, was sie sehen, ist normal. Wenn ein Kind zwei Mamas hat, ist das für das Kind ganz normal. Interessanterweise werden sie dann aber geprägt von ihrer Umwelt und plötzlich brauchen sie wieder Bücher, die ihnen erklären, was das Normale war, was sie eigentlich schon kannten. Und so ist zum Beispiel Cosmo ganz klar aus einem Haushalt, der sehr, ich sag mal, kritisch ist. Sein Vater hat Gedanken, die sehr radikal sind und Cosmo bekommt das natürlich mit und gibt das so weiter, ungefiltert.
Cosmo ist der Junge, der sich über den Wohnungslosen äußert.
Genau, der sich dann eben auch unangenehm äußert oder der auch eine lockere Faust hat, obwohl ihm das selber unangenehm ist und der dann aber trotzdem von den Kindern aufgenommen und nicht trotzdem, sondern er gehört einfach dazu und die finden alle einen gemeinsamen Weg miteinander. Und ich habe es dann natürlich ein wenig überspitzt, dass die Kinder in meinem Buch dürfen ihren Eltern zeigen, wie die Welt funktioniert. Das ist natürlich mein großer Wunsch, dass dem so wäre. In meinem Buch dürfen sie das. Also am Ende darf Cosmo seinen Vater zeigen, dass die Welt auch anders funktioniert und dass auch ein Yunis aus Syrien ein ganz toller Typ ist.
Alle Macht den Kindern. Wir hören jetzt auch in diese Geschichte hinein, bevor unser Gespräch schon leider zu Ende ist. Aber nochmal, Antje Herden liest Parole Tete.
Wer hat Tete gesehen? Wer weiß, wo sie wohnt? Hinweise bitte an Herrn Mansur im Eckladen. Normalerweise trägt sie einen Mantel und eine magische Tasche. Siehe Bild. Danke. Das schrieben sie unter die beiden Fotos. Das Blatt kopierten sie 30 Mal und hängten es überall im Viertel auf. Dabei spähten sie in alle Ecken, Winkel und Hauseingänge und hielten nach Tete Ausschau. Doch die alte Dame war und blieb verschwunden. Also konnten sie nur abwarten, ob sich jemand meldete, der wusste, wo sie wohnte. Parole Tete, Parole Tete, begrüßten sie sich am nächsten Morgen vor Herrn Mansurs Laden. Sie hatten sich hier noch vor der Schule verabredet. Vielleicht gab es ja schon Neuigkeiten. Tut mir leid, es hat sich niemand gemeldet, sagte Herr Mansur jedoch. Die Zettel hängen ja auch erst seit gestern Abend. Die Leute sehen sie bestimmt heute auf dem Weg zur Arbeit. Sie werden dann am Nachmittag auf ihrem Heimweg vorbeikommen und erzählen, was sie wissen, sagte Lene hoffnungsvoll. Macht euch nicht so große Sorgen um Fräulein Tete. Sie ist bestimmt nur zu Verwandten gefahren oder besucht Freunde, munterte Herr Mansur die Kinder auf. Dabei sah er selbst ziemlich besorgt aus. Das konnte auch sein großer Bart nicht verdecken. Tete war nun schon den vierten Tag verschwunden. »Machen Sie sich aber auch keine schweren Gedanken, Herr Mansur«, erwiderte Yunis. »Wir werden die Dame Tete schon finden«, rief Stulle. »Auf alle Fälle«, sagte Cosmo. »Bis nachher, Herr Mansur«, verabschiedete sich Sahar für alle. Dann liefen die sieben schnell zur Schule. Auf halbem Weg hörten sie die Glocke zum Unterrichtsbeginn läuten. »Verdammt, jetzt sind wir zu spät«, rief Bene voller Freude. Er war noch nie zu spät gewesen. Alleine wäre ihm das sicher auch niemals passiert, aber zusammen mit seinen neuen Freunden fühlte es sich wunderbar verboten an. Trotzdem, irgendetwas stimmte bei der ganzen Sache ganz und gar nicht. Das hatte nicht nur Lene gesagt, das sagte ihm auch sein Gefühl. »Wir sollten uns vielleicht nicht so auffällig benehmen«, raunte Sahar neben ihm. Bene nickte. »Es fühlt sich so an, als würde uns wer beobachten«, schnaufte Cosmo. »Irgendetwas ist auf alle Fälle oberfaul«, meinte Stulle.
Vielen Dank, Antje Herden. Das war ein Auszug aus Parole Tete. Das war der Büchermarkt am Samstag mit der Schriftstellerin Antje Herden. Vielen Dank für das Gespräch. Die Liste der Buchtitel und alle Angaben entnehmen Sie wie immer unserer Webseite deutschlandfunk.de. Hier folgt jetzt Forschung aktuell. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Ute Wegmann.